Ruhestörung, der Podcast vom Reeperbahn Festival und Byt FM.
Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Ausgabe Ruhestörung, in der wir uns heute mal gemeinsam die Frage stellen, wer gibt hier in diesem ganzen Musikzirkus eigentlich den Ton an? Das fragt sich zumindest seit geraumer Zeit die Autorin, Kulturarbeiterin und Aktivistin Rieke van Kleef, denn sie beschäftigt sich mit dem Thema Gendergerechtigkeit im Musikbusiness. Dazu hat sie gerade ihr Debütbuch veröffentlicht. Billige Plätze, Gender, Macht und Diskriminierung in der Musikbranche heißt es. Und genau darüber habe ich mit ihr im Vorfeld dieses Podcasts hier gesprochen. Ich bin Leonie Möhring. Schön, dass ihr dabei seid. Ein Auszug aus dem Song Yay Saturday der Band Girl Group aus Liverpool. Sie werden auf dem diesjährigen Reeperbahn Festival zwischen dem 17. und 20. September in Hamburg live zu sehen sein. Und genau dort wird auch unsere heutige Gästin rumstromern, denn sie ist eingeladen, um ihr besagtes Buch vorzustellen, aber auch eine spannende Session zu leiten. Dazu kommen wir aber später. Zunächst habe ich Rieke zu Beginn unseres Gesprächs erstmal gefragt, wer bist du überhaupt, was machst du und wie bist du zu all dem gekommen?
Also ich bin Rieke. Ich habe die letzten Jahre jetzt in der Musikindustrie gearbeitet, vor allem im Live-Bereich, in verschiedenen Positionen, sowohl in einer Booking-Agentur als auch on the road, als Tour- und Stage-Managerin und Backlinerin. Also da habe ich mich dann um die Instrumente der MusikerInnen gekümmert und um den ganzen Aufbau. Und als ich angefangen habe, in der Musikindustrie zu arbeiten, habe ich aber relativ schnell schon festgestellt, dass es für mich als junge, queere Frau nicht immer so einfach war und ich mich in bestimmten Situationen wiedergefunden habe, die ich als unangenehm empfunden habe. Und ich habe dann andere Frauen kennengelernt, die zu dem Zeitpunkt auch noch so im Beginn ihrer Karriere waren oder schon vielleicht ein bisschen weiter, aber auf jeden Fall noch dabei waren, sich so reinzufinden. Und mit diesen Frauen habe ich dann einen Verein zusammen gegründet, der heißt FEM, in dem wir uns anfangs noch vor allem mit Antisexismus auseinandergesetzt haben. Später haben wir selber auch mehr dazu gelernt und haben uns noch mit breiteren feministischen Positionen auseinandergesetzt und uns das Ziel gesetzt haben, eigentlich eine Plattform, eine Spielfläche, eine Vernetzungsplattform für Flinterpersonen, also nicht nur für Frauen, sondern auch für Lesben, Inter, nicht-binäre, Trans- und Agender-Menschen zu sein und sowohl Menschen miteinander zu vernetzen, aber auch eine Plattform zu sein, in der Menschen ihre eigenen Projekte umsetzen können, Sichtbarkeit schaffen können, Menschen empowern können und aber teilweise auch Bildungsarbeit leisten. Und es gibt auch Formate, da sind Cis-Männer beispielsweise auch willkommen. Und über diesen Verein und über die dann doch noch tiefergehende Auseinandersetzung auch mit diesen Themen saß ich häufiger auf Panels und habe häufiger die Erfahrung machen müssen, dass wenn wir als Flinterpersonen darüber gesprochen haben, wie es uns eigentlich geht in unserem Arbeitsumfeld, dass nicht so richtig ernst genommen wurde. Also dass dann häufig gesagt wurde, ja, Sexismus, das war vielleicht früher mal ein Problem, aber jetzt ist das kein Problem mehr. Wir sind ja die super progressive Musikindustrie. Das sind nur Einzelfälle. Falls dir sowas passiert ist, tut mir das leid, aber das ist kein strukturelles Problem. Denn wenn es ein strukturelles Problem wäre, dann würde es ja sicherlich Daten dazu geben. Und das ist aber so ein bisschen Trugschluss, weil ja ganz häufig, wenn wir uns mit den Belangen von Flinterpersonen auseinandersetzen, diese Daten fehlen und das ja Symptom des Problems ist, dass die Belange von Flinterpersonen in der Vergangenheit einfach nicht ernst genommen wurden. Und ich habe das dann irgendwann so oft gehört gehabt, dass ich mir dachte, na gut, dann besorge ich die Daten halt jetzt einfach. Also es kann ja nicht sein, dass wir immer an dem Punkt aufhören, dass diese Daten fehlen. Und ich habe dann erst eine Studie geschrieben, wer gibt hier den Ton an, in der ich mich mit den Genderverhältnissen auf Festival-Lineups befasst habe und vor allem auch versucht habe, das nicht nur binär, also nicht nur auf Cis-Männer und Cis-Frauen betrachtet, sondern auch auf andere Geschlechter betrachtet auszuwerten. und habe dann angefangen, vermehrt auch Artikel zu schreiben und bin darüber ins Journalistische reingerutscht und habe dann ein Sachbuch geschrieben, das heißt Billige Plätze, Gender, Macht und Diskriminierung in der Musikbranche und handelt genau davon. Und inzwischen bin ich also vor allem Autorin und freie Journalistin.
Und ich weiß nicht, wie es bei euch so ist, aber ich persönlich finde es ja immer wieder spannend zu erfahren, wie Flinterpersonen überhaupt an den Punkt kommen zu merken, das, was hier passiert, ist echt nicht cool und sollte auch nicht so sein. Denn, also bei mir zumindest war das so, dass ich mit Anfang 20 vielleicht ja erstmal nur so ein diffuses Gefühl dafür hatte, dass zum Beispiel, weiß ich nicht, abendliche, nicht mehr ganz so professionelle Mails von Kollegen oder gar Vorgesetzten in meinen früheren Jobs unangemessen sind. Oder dass die Stimmung in der Redaktion jungen Frauen gegenüber schwierig und das Vorankommen in dem ganzen Männerzirkus da geradezu unmöglich schien. Aber ja, so war man halt sozialisiert. Man war es gewöhnt, wollte keinen Stress machen oder irgendwie vielleicht sogar noch abgestempelt werden. Das richtige Unrechtsempfinden gepaart mit tatsächlichem Widerstand gegen diese Strukturen und solches Verhalten kam bei mir zumindest erst später. Wie war das bei Rieke?
Ich finde es total gut, wie du das gerade beschrieben hast, weil genauso war das für mich auch. Und ich habe häufig den Eindruck, dass wenn ich jetzt in meiner Position mit Cis-Männern spreche, die nicht so auf dem Schirm haben, dass ich ja mit diesem Wissen zum Beispiel auch nicht geboren wurde, sondern mir das auch angeeignet habe und mir auch diese Klarheit angeeignet habe und auch die Fähigkeit, mich dagegen auszusprechen, und dass mir das auch nicht zugeflogen ist. Und ich glaube, es war weniger ein Arbeitsmoment, aber ich habe Margarete Stilkowski gelesen, Untenrum frei. Und das hat mir total geholfen und mir ganz viel Vokabular und Klarheit gegeben, auch in meinen eigenen Erfahrungen. Und deswegen finde ich da eben auch diese journalistische Arbeit oder diese schreibende Arbeit so wichtig, weil das vielen Menschen, glaube ich, erst überhaupt das Werkzeug in die Hand gibt oder die Klarheit in die Hand gibt, das zu adressieren und einzuordnen, was ihnen widerfährt. Also ich glaube, ich hatte ganz lange dieses diffuse Gefühl, dieses Gefühl von irgendwie ist es seltsam und es kann eigentlich nicht sein. Und trotzdem habe ich aber ganz lange, auch mit Anfang 20 noch, selber auch männlichen Vorstellungen entsprochen und mich selber danach auch ausgerichtet, was mir eben suggeriert wurde, wie ich als Frau aufzutreten habe, und habe da auch mit Sicherheit Dinge mitgemacht, die ich heute nicht mehr mitmachen würde oder wo ich heute sagen würde, wow, warum habe ich das eigentlich gemacht? Aber klar, weil ich damit auch sozialisiert wurde. Und für mich war wirklich dieses sich weiterbilden und sich dann aber auch mit anderen Flinterpersonen austauschen und mir auch Panels von anderen Flinterpersonen anhören, ganz wegweisend.
Ja, der Austausch mit anderen ist auf jeden Fall total wichtig. Und auch erstmal das Vokabular an die Hand zu bekommen, seine Gefühle und Erfahrungen richtig benennen und somit einordnen zu können. Und nun kommt man also an diesen Punkt, wie glücklicherweise viele andere Flinterpersonen mittlerweile auch. Das Thema Gender Equality bekommt eine Plattform mittlerweile in den Medien, das kann man nicht bestreiten. Es wird immer mehr von Vielfalt und Gleichberechtigung gesprochen. Und dazu gibt es dann jetzt auch immer wieder Leuchtturmgestalten wie eine Nina Chuba zum Beispiel, die ja immerhin auch jetzt schon als Headliner von diversen Festivals gebucht wird. Man könnte also fast zu dem Glauben kommen, dass der Wandel in vollem Gange ist, wenn nicht sogar für einige sogar schon vollzogen. Was denkt Rieke? Kann diese mediale große Präsenz des Themas manchmal aber vielleicht auch ein bisschen hinderlich sein bezüglich der tatsächlichen Wirksamkeit, weil ja eben so viele denken, mein Gott, ständig wird von Gleichberechtigung gesprochen, Frauen sind doch schon überall, es ist doch alles gut so wie es ist, wir müssen doch gar nicht mehr so viel tun.
Ich musste gerade an eine ganz interessante Studie denken, die sich angeschaut hat, wie Männer Frauenanteile wahrnehmen. Beispielsweise wie viele Frauen in einem Raum sind oder wie groß der Gesprächsanteil von Frauen ist. Und Männer überschätzen das drastisch. Also das ist wirklich, Männer überschätzen total, wie präsent Frauen sind. Und es ist eigentlich genau das, was du gerade beschreibst. Sobald quasi eine oder eine Handvoll von Frauen da sind und sich auch Gehör verschaffen, gehen Männer da schon davon aus, dass wir mindestens bei 50-50 sind. Und da sind wir auf jeden Fall noch lange nicht. Und dann kann man noch eine ganz andere Diskussion starten, nämlich was bedeutet 50-50 überhaupt? Ist das nicht eigentlich schon auch als Maßstab total wiederholt und total exkludierend und binär? Aber sei es drum, das ist eine andere Diskussion. Ja, ich glaube, dass wir da eine verzerrte Wahrnehmung häufig haben. Und trotzdem sehe ich das Problem aber nicht da drin, dass diese Menschen diese Sichtbarkeit erfahren. Weil ansonsten, also wenn wir da auch noch wegcutten, dann ist das ja auch nicht da. Also das kann nicht die sinnvolle Maßnahme sein, sondern ich glaube, wir müssten das dann häufiger kontextualisieren. Oder das ist dann auch die Aufgabe von Journalismus und von Medien, das entsprechend darzustellen. Und das bedeutet jetzt natürlich nicht, dass man bei jedem Nina Chuba Konzertbericht dazu schreiben soll. Und übrigens, außer Nina Chuba gibt es gar nicht so viele Frauen, die in dieser Arena spielen. Aber wenn wir eben über Gendergerechtigkeitsthemen sprechen oder wenn wir auch über Festival-Lineups sprechen oder überhaupt über Festivals, über Kuration sprechen, dann eben auch darauf hinzuweisen und dann auch darauf hinzuweisen, dass das nicht daran liegt, dass es keine Flinterpersonen gibt, die Gitarre spielen können oder die da vielleicht Interesse dran hätten, sondern dass diese Menschen ganz andere Hürden auf ihrem Weg haben und auch teilweise nicht nur nicht ermutigt, sondern auch entmutigt werden, das zu verfolgen und dass die Bedingungen da einfach ganz andere sind und dass auch wenn FestivalveranstalterInnen dann vielleicht davon sprechen, dass es ja total unmöglich wäre und dass es dann nicht ginge, dann auch zu kontextualisieren und dem gegenzustellen, dass das so in dieser Simplizität der Aussage nicht stimmt. Also es gibt mit Sicherheit schwierigere Rahmenbedingungen und es gibt andere Hürden, Flinterpersonen zu finden, zu buchen. Es gibt vielleicht bestimmte Nischengenres, die nicht die gleiche Auswahl bieten. Es gibt vielleicht bestimmte Spartengrößen, die nicht die gleiche Auswahl bieten. Es gibt vielleicht auch einfach andere Bedürfnisse, die marginalisierte Menschen mit sich bringen, um überhaupt sicher ein Konzert spielen zu können. Also wir sprechen ja, wenn wir über diese Themen sprechen, nicht über Flinterpersonen als eine homogene Masse. Es gibt Women of Color, schwarze Frauen, die von Rassismus betroffen sind, die sich ganz andere Sicherheitsfragen machen, also einfach stellen müssen. Es gibt Flinterpersonen, die vielleicht bewegungseingeschränkt sind, die eine andere Unterstützung brauchen, die vielleicht anders geschattelt werden müssen. Es gibt Transpersonen, die einfach nicht überall sicher, so wie sie sind, auf die Straße gehen können. Das sind einfach die realistischen Begebenheiten, in denen wir leben, und da muss man sich vielleicht andere Fragen stellen. Aber pauschal zu sagen, wir sind dazu gezwungen, einen 92% Männeranteil in unserem Line-Up zu haben, wie das bei Rock am Ring jetzt wieder der Fall war, weil es unmöglich ist, Flinterpersonen zu buchen, das kann ich so einfach nicht unterschreiben.
Ja, verstehe ich gut, ich auch nicht. Und es gibt ja glücklicherweise so einige Beispiele, die zeigen, es geht sehr wohl. Zum Beispiel das Reeperbahn-Festival. Das hat ja nicht nur vor einigen Jahren die Initiative Key Change für mehr Geschlechtergerechtigkeit im Musikbusiness und auf Konzertbühnen gegründet, sondern geht auch, was das Line-Up anbelangt, mit gutem, praktischem Beispiel voran. 50-50 gilt hier schon eine ganze Weile. Werfen wir doch mal einen Blick auf dieses Jahr. Unter den Anfang Juli veröffentlichten 47 Acts allein ist zum Beispiel Magischer Pop Noir von Die Heiterkeit.
Schwarze Magie hilft und wer Garantie. Sie bringt dich an ein Ziel und enttäuscht dich sicher nie. Ich tendiere zu schwarzer Magie.
Es gibt sogbildenden Shoegaze von Salvana aus Barcelona. Rap aus Österreich von Kitana.
Manche Kräfte sind unglaublich. Sie kämpft, bis sie mehr Frau ist, gegen Ängste, die vertraut sind. Das Trauma fesselt und beraubt sie. Sie gibt sich ein Versprechen, weil sie raus will. Und stellt sich endlich ihrem Audit. Sie kann nicht mehr verdrängen, weil es ausbricht.
Oder auch roughe Singer-Songwriter-Töne aus Manchester von Chloe Slater.
Would you say that it's developing your character? Skipping school to pay the bills, I guess it doesn't matter. We'll be a sucker for the American dream. I would like to make you stay.
Und diese Liste ließe sich ewig so weiterführen. Hier ist also alles in Ordnung, aber da haben wir es ja auch wieder so ein bisschen. Wenn man sich in bestimmten Blasen bewegt, scheint die Welt ja relativ in Ordnung zu sein oder zumindest schon gut im Vorwärtsbewegen befindlich. Man sucht sich ja idealerweise auch die Konzerte oder Festivals, aber auch Freundeskreise oder manchmal sogar das Berufsfeld, wenn man denn kann, so aus, dass sich da eben nicht alles beißt, was die eigene Einstellung angeht. Aber wenn man eben da mal raustritt aus dieser Blase, guckt man sich mitunter ganz schön um. Das kennt auch Rieke.
Total. Also ich hatte das auch im Rahmen der Buchrecherche zum Beispiel, dass ich zwischenzeitlich dachte, boah, läuft ja irgendwie eigentlich total. Und ich rede fast nur mit weiblichen Bookerinnen und ich rede mit ganz unterschiedlichen KünstlerInnen und ich finde hier Studien, die mir irgendwie recht geben und ich bin in Berlin in meiner Blase und ich gehe, wie du es gerade beschrieben hast, nur noch auf bestimmte Konzerte und Festivals und habe nur noch mit bestimmten Medien und VeranstalterInnen zu tun und hatte zwischenzeitlich echt so das Gefühl so, okay, krass, vielleicht wird mein Buch einfach obsolet. Also ich muss es gar nicht mehr schreiben, weil es geht ja schon alles in die richtige Richtung. Und dann unterhält man sich immer mal mit anderen Menschen oder hört eben diesen Flinterpersonen zu und hört deren Berichte außerhalb der Blase oder geht auch mal auf andere Konzerte oder Festivals oder sucht auch ganz aktiv nach anderen Blasen. Das ist ja auch einfach Journalismus, dass man ja auch gucken muss, okay, was gibt's außerhalb meiner eigenen Blase? Und da wird man schon relativ schnell auf den harten Boden der Tatsachen wieder zurückgeholt. Und nicht nur das, ich habe auch den Eindruck, dass unsere Blase gerade wieder sukzessive kleiner wird. Also, dass viel von dem, was wir uns eigentlich auch schon erkämpft hatten an Gerechtigkeitsmaßnahmen, dass die wieder, ja, zurückgedrängt werden eigentlich. Und dass wir da eigentlich wieder vermehrt dafür kämpfen müssen, uns diese Blase überhaupt erhalten zu können.
Tja, und das deckt sich leider auch irgendwie mit der durch das Bundeskriminalamt und Bundesinnenministerium bestätigten Zunahme an Frauen- und Queerfeindlichkeit in unserer Gesellschaft, muss man sagen. Und wenn man sich nun die ganz großen kommerziellen Festivals anschaut, steht es halt wirklich um die Sichtbarkeit von Flinteracts nicht viel besser als all die Jahre zuvor. Immer gern rangezogenes Negativbeispiel, Rock am Ring bzw. Rock im Park. Mit 170.000 BesucherInnen, eines der größten Festival-Kombos in Deutschland, 92% rein männliche Acts. Kein einziger Flinter-Headliner. Dazu noch zumindest streitbare Bands im Hauptprogramm wie Falling in Reverse, deren Sänger sicher nicht nur schon mit Missbrauchsvorwürfen konfrontiert war, sondern auch immer wieder durch Rassismus relativierende, transfeindliche, homophobe und, naja, wenn man so will, anti-woke Äußerungen von sich reden macht. Man fragt sich, angesichts solcher Zahlen gibt es ja aber immer wieder eben Stimmen, die ganz grundsätzlich eine Quote fordern. Eine Quote für Festivalbühnen, eine Quote für Flinterpersonen in Führungspositionen oder eben in Gesprächsrunden meinetwegen. Einer meiner liebsten Bullshit-Bingo-Floskeln zu dem Thema? Quote? Nee. Dann bekommen Flinterpersonen ja nur die Plätze, weil sie Flinterpersonen sind und nicht etwa, weil sie was können. Was entgegnet Rieke denn auf solche Aussagen zum Beispiel?
Wir können das Ganze ja auch umdrehen. Also wir hatten faktisch, wenn man sich jetzt Festival-Lineups anschaut, in der Vergangenheit teilweise eine 80-90% Männerquote. Und das führt dazu, dass viele Männer da vielleicht nicht standen, weil sie die in Anführungsstrichen beste Musik machen, was auch immer das bedeutet, sondern weil sie Männer sind. Und das heißt, die Quote führt einfach nur dazu, dass Flinterpersonen, die in der Vergangenheit die Möglichkeiten nicht hatten, obwohl sie Musik machen, für die es durchaus ein Publikum gibt, dass die jetzt erstmalig vielleicht eine realistische Chance haben, da auch tatsächlich hinzukommen. Das heißt, ja, na klar, natürlich nimmt eine Quote Männern Platz weg, aber vielleicht auch Männern, die es eben ohne diese Männerquote gar nicht dahin geschafft hätten.
Also könnte man vielleicht sogar sagen, dass mit einer Quote die Qualität insgesamt durchaus steigen könnte und damit ja irgendwie alle gewinnen.
Wenn man das so formulieren möchte, weil das ist für Musik natürlich schwierig zu sagen. Also was ist denn überhaupt gute Musik? Und das, was kommerziell erfolgreiche Musik ist, ist häufig kommerziell erfolgreich, weil es bestimmte GatekeeperInnen gibt, die das für kommerziell erfolgreich halten. Und dieser Geschmack, der dadurch ja auch irgendwie herauskommt, der wird ja auch geschaffen. Also auch Hörgewohnheiten von einem Publikum werden geschaffen. Und das hat auch ganz viel damit zu tun, eben welche Heldengeschichten erzählt werden, was für Musik präsentiert wird, was vielleicht einem Publikum auch mal zugemutet wird, was vielleicht ein Publikum auch aus einer Komfortzone herausholt oder eben nicht. Und das, was in der Vergangenheit eben für kommerziell erfolgreich gehalten wurde und deswegen als in Anführungsstrichen gute Musik präsentiert wurde, ist häufig männlichen Heldengeschichten gefolgt, hatte ein bestimmtes Klangbild, was da irgendwie hervorgestellt wird. Und das bedeutet aber natürlich, dass ganz viele andere Perspektiven und auch Hörangebote gar nicht präsentiert wurden und Menschen damit gar nicht in Kontakt gekommen sind. Und das ist dann natürlich eine sehr, ja, begrenzte Auswahl, die wir da am Ende des Tages als Publikum nur zu hören bekommen und auch eine sehr begrenzte Auswahl an Vorbildern oder Identifikationsfiguren, die uns da überhaupt vorgestellt werden. Und das führt dazu, dass ganz viele andere Menschen, die eben nicht in dieses cis-männliche, weiße Heldenbild reinpassen, sich da gar nicht auf die gleiche Art und Weise mit identifizieren können, sich nicht repräsentiert fühlen, vielleicht auch unterbewusst und dann gar nicht auf die Idee kommen, vielleicht auch selber mal ein Instrument in die Hand zu nehmen.
Das stimmt wohl. Repräsentanz sorgt für Identifikation und somit auch für mehr Mut zur Selbstwirksamkeit. Und das mit den Gewohnheiten ist auch ein guter Punkt, finde ich. Denn auch ich kenne es von mir früher oder auch aus meinem Bekanntenkreis, dass viele zum Beispiel der Meinung sind, dass sie per se keine Musik mit Frauenstimmen mögen. Und das ist doch eigentlich irre. Im Alltag störe ich mich doch auch nicht an der Stimme meiner Mutter, meiner Schwester oder meiner besten Freundin. Aber klar, lange war es ja so, wie auch Enriques Buch vermerkt, dass im Radio zum Beispiel keine zwei Songs mit Frauenstimme hintereinander gespielt wurden, weil das als unzumutbar für die HörerInnen galt. Somit ist es eben ungewohnt, Frauen singen, schauten oder rappen zu hören. Mehr aber eigentlich auch nicht. Denn es ist doch völlig Panne zu glauben, dass Musik, in denen Frauen stimmführend sind, eine reine Geschmackssache ist oder Musik von Frauen in Anführungszeichen ein eigenes Genre sei.
Genau, und ich finde, du hast es gerade total eigentlich schön formuliert. Männer sind dann halt das Normale und Frauen sind dann Geschmackssache. Und das ist ja absurd. Und schlussendlich, es gibt auch FestivalveranstalterInnen, die sagen, wir achten auf Diversität, aber die Quote ist nicht das richtige Tool für uns. Wir haben dann andere Maßstäbe, nachdem wir das machen. Also die Quote ist jetzt auch nicht das Nonplusultra. Es gibt auch andere Wege hin zu einem diverseren Line-Up, aber ein diverseres Line-Up oder eine diversere Musikauswahl im Radio oder in den Plattenregalen führt meines Erachtens schlussendlich eigentlich dazu, dass wir eine bessere, vielfältigere Musiklandschaft haben. Und ich glaube, es gibt ganz, ganz viel fantastische Musik da draußen, die nur darauf wartet, entdeckt zu werden, auch von cis-männlichen Hörern, die aber nie damit in Kontakt kommen werden, weil die dann eben sagen, oh ja, Frauenstimmen mag ich einfach nicht. Es gibt so viele verschiedene Frauenstimmen, es gibt auch so viele verschiedene Männerstimmen. Also es gibt da eine solche Varianz und das so platt zu formulieren, das finde ich einfach nur noch langweilig. Also du tust dir da selber keinen Gefallen mit, will ich damit sagen.
So ist es. Also wäre es vielleicht schon mal ein guter Ansatz, über seine Gewohnheiten nachzudenken und eventuell ein wenig seinen Horizont zu öffnen. Generell finde ich aber, dass es, wenn es um das Thema Gendergerechtigkeit geht, auch nicht immer die übergroßen Gesten sein müssen, um einen eigenen Teil dazu beizutragen. Ich war kürzlich zum Beispiel auf einem Festival, auf dem es zwei Menstruations-Dixies gab. Also Toiletten so mit kleinen Waschbecken. Und da dachte ich, wow, ich war schon auf so vielen Festivals und Konzerten in meinem Leben und habe aber wirklich selbst nie darüber nachgedacht, dass mal irgendjemand auf die Idee kommen könnte, mich oder andere Personen in dieser Lage mitzudenken.
Total. Also gerade das Thema Menstruieren auf Festivals ist ein ganz großes Thema. Ich war jetzt Anfang Juni auf dem Primavera Sound in Barcelona und das ist ja sehr präsent gewesen wegen seines Line-Ups, was auch wirklich ein tolles Line-Up war und drei Headlinerinnen, Chappell Roan, Charli XCX, Sabrina Carpenter, also auch wirklich die großen Namen des Pop eigentlich, die wir jetzt gerade so haben. Und Was mir aber auch aufgefallen ist, ich hatte eben dann leider auch meine Tage währenddessen und es gab fast nur Dixies, es gab ein paar Wassertoiletten, die waren dann aber teilweise auch nur in den VIP-Areas und das war wirklich, wirklich unangenehm. Das hat wirklich zu Stress bei mir geführt, dass ich nicht wusste, okay, kann ich jetzt hygienisch meine Menstruationsprodukte wechseln oder kann ich die nicht wechseln? Und das beeinflusst so ein Festivalerlebnis natürlich. Und das sind einfach Gedanken, die sich Cis-Männer nie machen, nie machen müssen und die dementsprechend für die auch keine Rolle spielen. Und das ist einfach schade, weil das relativ einfache eigentlich Infrastrukturmaßnahmen sind, die das Festivalerlebnis für viele Menschen viel attraktiver gestalten könnte.
Tja, aber dazu muss man auch erstmal in den Dialog miteinander gehen und ein Interesse an seinen Mitmenschen haben und nicht einfach nur von sich ausgehen und die Welt dann so gestalten, wie es für einen selbst halt passt. Klingt blöd, aber mehr ist es eigentlich auch gar nicht. Einfach miteinander erstmal sprechen und schauen, wie geht's denn den anderen um mich herum?
Total. Also ganz häufig ist dieses gendergerechte Agieren gar nicht so kompliziert, wie Leute vielleicht denken. Häufig fängt es wirklich einfach mit einem Gespräch an, um zu fragen, was sich Betroffene von einer bestimmten Situation eigentlich erwünschen. Oder wie da unterstützt werden kann, was es da eventuell für Schwierigkeiten, für Hürden geben könnte. Das betrifft ja nicht nur das Menstruieren, das kann ja auch sowas betreffen wie, du wirst regelmäßig im Meeting unterbrochen und dein Kollege checkt vielleicht mal ein und fragt, hey, wie geht's dir und was würdest du dir in so einer Situation eigentlich wünschen? Kann ich da unterstützen oder nicht? Und dann eben von da aus weiter zu überlegen, was man machen kann und dann aber auch nicht davon auszugehen, dass alle betroffenen Personen das Gleiche möchten oder brauchen. Also da auch immer wieder ins Gespräch zu gehen, aber das kann schon totalen Unterschied machen. Und gerade was das Thema Menstruieren im Büro angeht, ich verstehe beispielsweise nach wie vor nicht, warum ich selber dafür verantwortlich bin, Menstruationsprodukte mitzubringen, wenn es doch total normal ist, dass es auf allen Toiletten Toilettenpapier gibt. Das bringe ich auch nicht mit ins Büro. So. Und ich wette mit dir, wenn ich einmal im Büro sagen würde, ich meine jetzt aber Free Bleeding, weil es gibt nichts da, da sind es die Kolleginnen scharf nicht begeistert von, wenn ich da so eine Blutspur hinter mir hertrage. Dann weiß ich nicht, vielleicht müssten wir alle einmal einen Monat lang freebleeden und dann wird das Gespräch ganz anders geführt, weil dann ist man dann nämlich auf einmal sehr wohl davon betroffen sind, wenn überall Blut liegt. So, sorry für das unappetitliche Bild, aber so ist es ja nun mal. Also ich muss mich damit jeden Monat rumschlagen. Faktisch jetzt gerade. Es macht keinen Spaß. So.
Nee, macht es nicht. Und damit wären wir aber auch eigentlich beim einfachen, aber auch sehr großen Wort Empathie. Mit der würden wir auf jeden Fall alle bedeutend schneller vorankommen. Aber leider fehlt die. Immer mehr hat man das Gefühl. Denn eine Sache, mit der Leute indes zum Beispiel sehr schnell sind, ist ihren Senf zu allem und jeder im Internet bzw. vor allem auf Social-Media-Plattformen kundzutun. Und das sehr oft ohne jegliche Empathie. Ich habe mich mal auf Rikes Profil zum Beispiel während meiner Recherche umgeschaut und neben viel Zuspruch für ihre Arbeit natürlich auch hier und da negative Kommentare entdeckt. Wobei das echt ein Euphemismus ist, muss man sagen, denn manche Menschen verlieren ja jegliche Etikette und jegliches Gefühl für die Wucht ihrer eigenen Worte, hat man den Eindruck, und werden unheimlich beleidigend und eklig. Dabei frage ich mich, wie kommen Menschen, die so drauf sind, überhaupt auf Rikes Seite? Also was schert sie das? Naja, wie Rike damit umgeht, hat sie mir wie folgt geschildert.
Hat mich, glaube ich, ein bisschen damit abgefunden, auch wenn ich schwer nachvollziehbar finde, dass meine reine Existenz für einige Menschen Provokation ist. Also, dass ich als queere, verhältnismäßig junge Frau, ich bin jetzt 30, ich bin nicht mehr ganz jung, aber ich bin jetzt auch noch nicht alt irgendwie, es mir erdreiste, Raum einzunehmen in der Öffentlichkeit, um über Themen zu sprechen, die mir am Herzen liegen. Das alleine ist für ganz viele Menschen schon Provokation und ganz viele Menschen vergessen darüber ihre Manieren. Und das finde ich erschreckend. Ich finde insgesamt erschreckend, wie sich der Ton in der Öffentlichkeit, aber auch ganz speziell auf Social Media immer mehr zuspitzt, immer mehr verroht. Teilweise überträgt sich das ja auch schon ins reelle Leben. Also wir reden da ja wirklich von Hass und das ist etwas, was ich nicht nachvollziehen kann. Das hat natürlich ganz viel auch mit der vermeintlichen Anonymität des Internets zu tun. Ich würde mir wünschen, dass wir da gesellschaftlich wieder anders zusammenfinden. Aber das werde ich als Individuum nicht lösen können. Das heißt, wie ich damit umgehe, ist, ich lasse mich davon nicht ins Boxhorn jagen. Also ich werde jetzt nicht denen Recht geben, in denen ich mich aus dem Internet oder aus der Öffentlichkeit zurückziehe. Aber trotzdem lasse ich das auch nicht still über mich ergehen. Also die Sachen, die strafrechtlich relevant sind, zeige ich an. Das liegt auch teilweise, das geht dann auch teilweise bis zum LKA, weil das dann als politisch motivierte Straftat einsortiert wird. Da haben auch Menschen durchaus schon Post von der Polizei zu bekommen. Denn das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Ich muss mir das überhaupt nicht antun. Und es ist aber natürlich viel Arbeit. So, und das ist natürlich auch Teil der Strategie, Menschen zu lähmen in ihrer Arbeit, indem sie einem so viel andere Mehrarbeit verursachen, weil man sich dann eben mit diesen Kommentaren und mit diesen Anzeigen auseinandersetzt. Und da finde ich, bräuchte es auch von staatlicher Seite einfach viel mehr Unterstützung. Und die fehlt einfach gerade. Aber ich versuche das zu balancieren und da die Mittel in Anspruch zu nehmen, die mir zur Verfügung stehen. Und das andere ist, wie geht man damit emotional und mental um? Ich kriege keine Push-Notifikation mehr von Instagram, weil ich keine Lust mehr darauf habe, morgens aufzuwachen. Und das Erste, was ich lese, ist ein Hasskommentar. Und diesen Einfluss oder diese Macht über meinen Alltag möchte ich diesen Menschen gar nicht geben. Das heißt, ich gucke mir Instagram an, wenn es mir gerade in den Kram passt und wenn ich gerade dafür Kapazitäten habe. Das führt leider auch dazu, dass ich auch liebe Kommentare oder Nachrichten, private Nachrichten teilweise erst sehr viel später lese oder es nicht schaffe, die zu beantworten, was auch schade ist. Aber das ist so ein bisschen die Balance, die ich mit meinen persönlichen Ressourcen einfach versuche zu machen. Und ich rede da auch einfach drüber. Ich rede da öffentlich drüber, ich rede da mit FreundInnen drüber. Ich bin jetzt inzwischen nicht mehr in Therapie, aber ich habe eine Therapie gemacht und habe auch, bevor das Buch erschienen ist, mit meinem damaligen Therapeuten mir Strategien überlegt, wie ich damit umgehen kann, auch emotional damit umgehen kann. Und es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, dass ich da immer gut mit umgehen kann. Also klar, wenn man Gewalt bis zu Mordandrohungen zugeschickt bekommt und heftige Kommentare, dann macht das was mit einem. Ich glaube, es wäre auch seltsam, wenn es nichts mit mir machen würde. Aber ich versuche, das zu akzeptieren und mich dann wieder auf das Positive zu lenken. Und das ist schwierig, weil wir als Menschen darauf gepolt sind, uns auf das Negative zu fixieren. Aber dann gerade eben auch mit Menschen in meinem Umfeld darüber zu sprechen oder auch, manchmal ist es dann auch einfach, dass ich das Handy weglege und mir denke, okay, für heute reicht's, ich gucke mir jetzt eine Serie, ein Cartoon an und gehe ein Eis essen oder sowas. Das ist dann, glaube ich, menschlich, dass man dann da irgendwie einfach schauen muss, was kann ich persönlich mir jetzt Gutes tun, um dem entgegenzuwirken. Und das andere ist eben, dass ich ganz gezielt dann auch versuche zu schauen, was gibt es denn für positive Nachrichten? Und da bekomme ich zum Glück auch ganz, ganz viel. Und dann zu hören, mir wurde letztens eine Geschichte geschildert von einer Studentin, die eben einer anderen Person, die mir das dann erzählt hat, wie wichtig mein Buch für sie war und dass sie jetzt darauf basierend eine Lebensentscheidung getroffen hat, nämlich eine Berufsentscheidung und gesagt hat, ich möchte jetzt aber Bookerin sein, ich möchte mich jetzt trauen und ich möchte mich jetzt mit anderen Flinterpersonen vernetzen und meinen Weg dazu finden. Das ist am Ende des Tages wichtiger als 50 Hasskommentare von irgendwelchen Cis-Männern, deren Ego es nicht vertragen, dass ich existiere. So.
Zum Glück sieht Rieke das so. Auch wenn es mit Sicherheit alles andere als leicht ist, sich so eine Einstellung zu bewahren. Aber man muss den Blick aufs Gute richten, sonst wird man ja irre. Deshalb ist es an dieser Stelle vielleicht auch mal nicht schlecht, über positive Beispiele zu sprechen, was inklusivere, fortschrittliche und vielfältigere Festivalgestaltung anbelangt.
Also ich habe vorhin das Primavera schon angesprochen und das war vom Line-Up her natürlich toll dieses Jahr. Also es gab einige Aspekte, wo ich sagen würde, infrastrukturell gibt es da Luft nach oben oder auch einige Sachen, die das Erlebnis ein bisschen gedämpft haben. Aber so vom Line-Up her dachte ich mir so, ja, das ist einfach ein zeitgenössisches Line-Up, was da gerade passiert ist. Und es gibt auch in in Deutschland Festivals, also das Reeperbahn Festival hast du ja schon angesprochen, die sind ja sogar MitgründerInnen von Key Change in Deutschland und sind da ja sehr unterstützend tätig und verfolgen das ja sehr klar als Ziel. Aber auch andere Festivals und VeranstalterInnen, die das vielleicht nicht so offen nach außen tragen. In Hamburg fällt mir da beispielsweise das MS Dockville ein, wo ja auch ganz offensichtlich ist, dass es einen Anspruch gibt und dass das Booking-Team sich da wirklich Gedanken drüber macht. Und dann, ich war jetzt dieses Jahr nicht beim Immergut-Festival, aber ich habe das auch gehört von der Menstruationskabine. Das fand ich eine positive Überraschung. Da habe ich mich gefreut, dass sich da Gedanken drüber gemacht wurde, weil das eben auch ein Thema ist, ganz konkret Menstruation auf Festivals, über das ich schon seit 2 Jahren, glaube ich, ungefähr in der Öffentlichkeit auch viel spreche. Ich sehe, dass das Rocken am Brocken beispielsweise sich gerade Gedanken darüber macht, wie ein Festivalgelände inklusiver sein kann. Also es gibt jetzt GebärdensprachdolmetscherInnen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie auch die Wege überarbeitet haben, damit die rollstuhlgerechter sind, aber es gibt auf jeden Fall da jetzt ganz andere Gedanken. Und ich bin mir relativ sicher, dass das auch einfach daran liegt, dass Menschen ins Team reinkommen, die diese Perspektiven halt mitbringen und sagen, das ist uns aber wichtig, da was zu machen. Und dass das dann aber solche Früchte trägt, das freut mich einfach sehr zu sehen. Also dass es dann aber eben auch wieder gezielt die kleineren Festivals sind, die Indie-Festivals sind, die dann da vielleicht auch in eine Vorreiterin-Rolle gehen. Aber dass sie es dann eben auch tun. Und zwar vielleicht auch Festivals, von denen man es vielleicht, wenn man sich die Struktur anschaut, wie lange die auch schon existieren und so, nicht direkt so erwarten würde, weil es halt vielleicht nicht das hippe, junge, neue Kollektiv aus Berlin ist, das es das macht, sondern dann eben ein Festival im Harz, ein Festival in Mecklenburg-Vorpommern. Und das freut mich schon sehr zu sehen, das finde ich schon wirklich sehr toll und ich finde, das zeigt eben auch, dass wenn man gewillt ist, Maßnahmen zu machen, dass man dann auch Wege finden kann. Vielleicht nicht alles auf einmal, vielleicht nicht sofort, vielleicht muss man Prioritäten setzen, auch aus finanziellen Gründen, aber es ist eben nicht so unmöglich, wie es manche Menschen behaupten und dann ärgert es mich umso mehr, dass große Festivals, die das Backing von Investitionsfonds und Großunternehmen haben und damit natürlich ganz anderes Kapital haben, ganz andere finanzielle Möglichkeiten haben, dass die das dann nicht machen.
Tja, das ist wohl leider so. Aber vielleicht ändert sich da ja auch einiges, wenn von der Publikumsseite da auch mehr Alarm gemacht und gefordert wird. Man kann sich ja schließlich aussuchen, auf welches Festival man geht. Rieke wird auf jeden Fall dieses Jahr wieder auf das Reeperbahn Festival gehen. Was genau sie da machen wird, hat sie mir für euch so zusammengefasst.
Genau, ich darf 2 Programmpunkte auf dem Reeperbahn Festival machen dieses Jahr und ich freue mich auf beide sehr. Das eine ist eben im Rahmen des Festivalprogramms meine Lesung, was für mich ein ganz besonderer Schritt ist, da jetzt in dieses Festivalprogramm reinzugehen, in das Publikumsprogramm reinzugehen. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Und da planen wir gerade hinter den Kulissen schon ein paar Sachen. Ich kann da noch nicht so viel zu erzählen, aber das wird eine besondere Lesung, das wird toll. Und das andere ist eben im Rahmen des Konferenzprogramms, dass wir diese, ja, ich formuliere es mal salopp, Männersprechstunde machen. Und wir wollten eigentlich einen Rahmen bieten, um wirklich ganz gezielt auf Cis-Männer zuzugehen und die abzuholen. Aus 2 Gründen. Einmal bin nicht nur ich, aber auch ich der festen Überzeugung, dass Gendergerechtigkeit uns alle angeht, also auch Cis-Männer, und dass auch Cis-Männer davon profitieren und dass wir da gemeinschaftlich drauf hinarbeiten sollten. Und der zweite Punkt ist aber, dass mir im Rahmen der Buchrecherche immer wieder aufgefallen ist, dass es durchaus viele Cis-Männer gibt, die eigentlich gewillt sind, aber so ein bisschen überfordert sind von dem Thema und nicht so richtig recht wissen, wo sie anfangen sollen oder vielleicht aus Angst, dann was Falsches zu sagen, dann nicht fragen und irgendwie nicht so richtig wissen, wie sie da einen Anfang machen sollen. Und ich habe den Eindruck, dass wir gerade bei Cis-Männern ein Spektrum sehen. Es gibt einmal die Cis-Männer, die vielleicht entweder schon super informiert sind oder denken, dass sie super informiert sind und die man deswegen nicht mehr erreicht, weil sie irgendwie vielleicht auch einfach der Meinung sind, das alles schon zu wissen. Und wir haben auf der anderen Seite die Incels, die wir auch nicht erreichen, weil die einfach ideologisch schon komplett abgetaucht sind. Und dazwischen haben wir aber ein Spektrum von Cis-Männern, die mehr oder weniger Bereitschaft haben, sich damit auseinanderzusetzen, dabei aber vielleicht ein bisschen Unterstützung brauchen oder vielleicht auch ein bisschen proaktiver abgeholt werden müssen, wo sie sind. Und aber denen der Rahmen dafür fehlt. Und diesen Rahmen wollen wir auf dem Reeperbahn Festival anbieten. Wir haben ein Fragetool, das ist auch schon aktiv. Da können auch, und es richtet sich eben vor allem an Cis-Männer, Menschen jetzt schon Fragen reinstellen. Und wir haben dann, das ist eben nicht so richtig ein Panel, sondern Mia Herisch wird das moderieren, aber ich sitze dann auf der Bühne und werde mich bemühen, diese Fragen zu beantworten. Und da gibt es auch keine falschen Fragen oder keine dummen Fragen. Es gibt respektlose Fragen, die sortieren wir aus. Also es sollte schon irgendwie mit einem gewissen Respekt stattfinden. Aber ehrlich interessierte Fragen, egal wie fortschrittlich oder wie grundlegend die sind, bemühen wir uns dann eben auf der Bühne zu beantworten, um diesen Raum zu schaffen und um diese Männer eben auch proaktiver abzuholen und einzuladen.
Finde ich gut. Denn da haben wir wieder das ganz grundsätzliche Existenzielle, was uns alle auf jeden Fall weiterbringt. Dialog.
Dialog finde ich ein super wichtiges Stichwort. Also auch nochmal auf die Social-Media-Frage vorher bezogen. Ich habe den Eindruck, viele Konflikte, die wir haben, ist, weil wir nicht mehr in Dialog gehen. Und deswegen war es uns da schon wichtig, und da spreche ich eben nicht nur von mir, sondern auch von mir, ein Dialogangebot eigentlich zu machen. Ein Angebot zu machen, um zu zeigen, okay, wir wollen euch ja auch wirklich dabei haben. Und natürlich ist immer so ein bisschen die Frage, wen erreicht man damit? Also wir sind auch gespannt, wer da sitzen wird. Und ich glaube, es gibt einfach gewisse Cis-Männer, die brauchen dann nochmal mehr einen Stoß. Deswegen überlegen wir uns da eben auch zusammen mit dem Reeperbahn Festival und Key Change sehr viel breiter darüber, wie wir dieses Angebot kommunizieren können, damit es nicht nur die 5 erreicht, die vielleicht sowieso auch schon mit viel Vorwissen da reingehen, sondern auch andere Menschen. Aber genau, das ist so ein bisschen ein It's a two-way street. Wir können uns viele Gedanken darüber machen, wie wir dieses Angebot artikulieren und kommunizieren und wie wir das möglichst niedrigschwellig gestalten. Und gleichzeitig brauchen wir aber natürlich auch das Interesse und die Offenheit von diesen Cis-Männern und vielleicht auch Cis-Männer, die ihre Kumpels anstupsen und sagen, hey, komm, lass doch da mal hingehen. Auch wenn wir vielleicht noch keine konkrete Frage haben, lass uns vielleicht mal anhören, was andere Menschen fragen, was für uns vielleicht auch relevant sein könnte, worüber wir uns aber noch gar keine Gedanken gemacht haben. Also stellt eure Fragen oder kommt auch einfach vorbei, hört euch das an, kommt mit uns in Dialog, in Austausch, und ich freue mich da sehr drauf. Ich bin extrem gespannt auf das Format.
Ja, same. Ich bin sowohl darauf gespannt, wie dieses Angebot angenommen wird, und natürlich aber auch eigentlich auf das, was dabei so rumkommt. Und rumkommen ist auch wiederum ein gutes Stichwort, denn Rieke ist auf dem Reeperbahn Festival auch schon öfter mal rumgekommen.
Ich war, ich glaube, jedes Jahr seit 2018, außer die Corona-Jahre da. Also es gab eine so eine Corona-Version, die habe ich nicht mitbekommen. Aber sonst war ich eigentlich immer da. Wir haben in den letzten Jahren mit FEM, also mit diesem Verein, den ich mitgegründet habe, ja auch häufig so Get-Together zum Beispiel gemacht, um auch so eine Anlaufstelle zu sein für Flinterpersonen. Weil ich muss sagen, meine ersten 2 Reeperbahn-Festivals waren nicht so dolle. Das hing aber auch viel damit zusammen, dass ich eben von meinem damaligen Chef nicht so richtig gut eingebunden und mitgenommen wurde und ich mich da häufig sehr verloren und alleingelassen gefühlt habe und ich es super schwierig fand, mit Leuten ins Gespräch zu kommen, zu netzwerken, da wirklich irgendwie auch beruflich was draus mitzunehmen. Und aus diesem Gefühl und dieser Erfahrung heraus haben wir mit FEM dann eben gesagt, nee, okay, wir wollen ein Angebot, so einen Ankerpunkt irgendwie anbieten für Flinterpersonen, die vielleicht sich auch ein bisschen verloren fühlen und die aber Lust haben zu netzwerken und die auch gerne andere Flinterpersonen kennenlernen wollen. Und das haben wir in den letzten Jahren gemacht. Das heißt, ich war eigentlich bis, also die ersten 2 Jahre war ich auch beruflich da, aber seither eigentlich auch immer mehr oder weniger irgendwie programmatisch eingebunden. Aber dieses Jahr wird natürlich schon nochmal anders, weil es wirklich ganz dezidiert um meine Arbeit und um mein Buch geht. Und das ist etwas sehr Besonderes. Also es ist auch für mich einfach sehr besonders, auf dem Reeperbahn Festival so stattfinden zu dürfen und eben nicht in Anführungsstrichen nur als entweder ich bin mit meinen KünstlerInnen da oder ich bin irgendwie als Dienstleisterin für die Programmpunkte anderer Menschen da, sondern das wirklich zu meiner Arbeit zu machen, das ist ja für mich auf jeden Fall ein bisschen so ein Look where I started and now I'm here. Also es ist so ein, für mich selber, es ist die Reeperbahn Festival jedes Jahr eigentlich so ein Vergleichspunkt, wie ich mich in meiner Karriere entwickelt habe in den letzten, ja jetzt dann auch schon 7, 8 Jahren. Ja.
Kann ich mir gut vorstellen, dass das irgendwie auch spannend ist. Wenn man so einen Ort hat, an dem man unweigerlich immer daran erinnert wird, wo und wie man angefangen hat und wie weit man es, in Rikes Fall, nun aber eben auch schon geschafft hat. Klingt auf jeden Fall danach, als würde sie definitiv gut zu tun haben auf dem diesjährigen Reeperbahn-Festival.
Ja, ich befürchte leider schon. Also ich werde mir natürlich Konzerte anschauen. Es gibt ja auch einfach wahnsinnig viel zu entdecken auf dem Reeperbahn-Festival. Da freue ich mich auch sehr drauf. Aber ich glaube auch, dass ich viel von A nach B auch rennen werde. Aber ein Stück weit, weiß ich nicht, gehört das nicht auch dazu? Also für das wirklich reguläre Publikum vielleicht weniger als für die Musikindustrie-Menschen, die da sind. Aber die Musikindustrie-Menschen, die da sind, die sind eigentlich immer von jetzt, immer von A nach B, weil dann noch ein Meeting stattfindet. Dann will man vielleicht mal die KollegInnen treffen, die man sonst nie in Persona sieht, weil dann halt einmal alle in Hamburg sind. Dann will man natürlich viel zu viele Bands live sehen aus diesem fantastischen Line-up. Dann finden noch Panels und so weiter statt und dann ist der sehr lange Tag auch schon wieder vorbei. Aber ja, ich weiß, ich finde, es gehört auch dazu und ich freue mich da auch drauf. Ich werde aber dieses Mal, glaube ich, lang da sein. Also wirklich quasi von, was ist es, Mittwoch bis Sonntag. Wir machen dann, es hat sich so eine kleine Tradition etabliert mit KollegInnen von mir, die auch inzwischen gute FreundInnen von mir sind. Schon seit, ich glaube, 3 Jahren oder sowas, dass wir uns sonntagmorgens dann immer zum Brunch treffen. Weil wir es eben davor die Tage nicht wirklich schaffen, uns zu sehen. Und Sonntag ist dann alles vorbei und dann brunchen wir und dann fahre ich wieder zurück nach Berlin. Und ich glaube, das werden wir dieses Jahr auch machen. Und es ist dann immer ein schöner Abschluss. Aber deswegen werde ich, glaube ich, dieses Mal wirklich von Dienstag, Mittwoch oder Sonntag da sein und dann auch einmal alles mitnehmen können.
Klingt gut und voll. Und danach, als ob man danach auf jeden Fall erstmal eine Pause braucht. Aber das kann einem beim Blick auf das Programm beim Reeperbahn-Festival schnell mal passieren. Für Leute mit FOMO auf jeden Fall eine schwierige Angelegenheit, würde ich sagen.
Absolut. Also Reeperbahn-Festival Kalenderplanung ist wirklich ein Skill für sich, den man dann auch entwickeln muss. Ich habe so eine eigene Farbe in meinem Handykalender und da trage ich mir dann alle Liner-Punkte und alles rein, was ich sehen möchte. Und ja, aber am Ende lässt man sich ja doch ein bisschen treiben und lässt sich ja dann auch ein bisschen mitnehmen, vielleicht von den anderen. Und das ist auch gut, weil dann entdeckt man Sachen, die man vorher gar nicht auf dem Schirm hatte.
Auf jeden Fall. Dennoch lohnt es sich natürlich vorab zumindest schon mal grob vorzuchecken, was es alles so zu hören und zu sehen gibt, dass man vielleicht ein paar Prioritäten setzen kann und nicht völlig lost ist irgendwann. Neben den etlichen Bands und MusikerInnen gibt es auch wieder ein fettes Arts and Words Programm, das man sich wirklich unbedingt mal anschauen sollte, in dem auch auf jeden Fall zum Beispiel neben Rieke ein Live-Podcast von Machiavelli, Rap und Politik dabei sein wird. Es wird Lesungen von Alena Jabarine zu Der letzte Himmel oder Kanberg Köktürks Fascholand geben. Das tolle interaktive Körperfunk-Kollektiv wird zum Mitmachen einladen und bei einer geführten Tour kann man so einiges über die Verflechtungen Hamburg, China und Kolonialismus erfahren. Schaut am besten auf der Seite des Reeperbahn-Festivals vorbei. Ich packe euch die Infos auch nochmal in die Shownotes. Und genau da findet ihr natürlich auch eine Verlinkung zu Rieke und die habe ich abschließend aber nochmal gefragt, ob sie denn zumindest ein Must-See, einen Tipp für euch für das kommende Reeperbahn-Festival parat hat.
Oh, ich muss sagen, ich habe so viele verschiedene Lineups mir in den letzten Wochen angeguckt, dass ich es schwierig finde, etwas jetzt aus meinem Kopf, quasi aus meinem Hinterkopf, aus dem Reeperbahn-Festival-Lineup rauszupicken. Aber ich bin auch vielleicht ein bisschen biased, weil wir sind auch befreundet. Aber eine Freundin von mir tritt als Vanne Lispin auf. Und die hat einen ganz, ganz tollen Song rausgebracht, den ich beim CO Pop das erste Mal live gesehen habe, Lesbian Recruiter. Der ist jetzt gerade rausgekommen und mein absoluter Sommerohrwurm, glaube ich. Also da solltet ihr auf jeden Fall reinhören.
Na dann, tun wir genau das jetzt hier zum Abschluss. Vorher sage ich aber nochmal danke, Rieke, für das gute Gespräch und euch natürlich fürs Zuhören, Abonnieren, Weitersagen oder Kommentieren dieses Podcasts hier. In der nächsten Ausgabe ist dann wieder meine liebe Kollegin Liz Remter für euch hier am Start. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, macht's hübsch, tschüss.
Hey, entschuldige, du bist ganz schön sexy. Ich hatte schon Angst, dass mein Herz nicht lieben kann. Als ich in der Schule war, waren es schon die Girlies. Nur in meinem Kopf kam das noch nicht an. Sie sind Transmas, Queer Femme, Women Lover, Classy. Laufen durch die Straßen mit purer Eleganz, egal.